Vor einigen Jahren soll folgende Geschichte tatsächlich passiert sein. Da war eine Frau mittleren Alters, 45 Jahre, und bei ihr wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Es war eine sehr schlimme Diagnose. Der Arzt sagte mit großer Zuversicht, wenn man das so sagen kann, sie wird wahrscheinlich nur noch 3 Monate leben. Und mit dieser Diagnose entschloss sich die Frau, ihr Leben zu ordnen, entschloss, Dinge noch in Ordnung zu bringen und wollte auch ihre eigene Beerdigung planen. Das tat sie, sie rief ihren Pastor, sie ging in die Beerdigung durch, welche Lieder gesungen werden, wie sie gerne gekleidet werden möchte, welche Bibeltexte gelesen werden sollen. Und der Pastor wollte sich gerade verabschieden, da sagte die Frau, Herr Pastor, eins noch, ich würde gern mit einer kleinen Gabel in meiner rechten Hand beerdigt werden. Eine kleine Gabel in meiner rechten Hand. Der Pastor war relativ verdutzt, wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Und die Frau sagte, ich erkläre es Ihnen. Bei mir, bei uns in der Familie war es immer so, wenn es Sonntag Mittagessen gab, dann sagte meine Mama häufig, behalte deine Gabel, denn das Beste kommt noch. Behalte deine Gabel, denn es gibt noch einen Nachtisch. Es gibt noch einen Kuchen, es gibt noch ein Eis, es gibt noch irgendetwas Leckeres. Und für diese Frau war das eben immer noch das Beste, was das normale Essen übertrumpft. Und die Frau sagte, wenn ich im Sarg liege, möchte ich, dass alle Menschen, die mich sehen, sich fragen, warum hat sie die Gabel in der Hand? Und ich möchte, dass Sie, Herr Pastor, sagen, behalten Sie Ihre Gabel, denn das Beste kommt erst noch. Als der Pastor sich verabschiedete, hatte er Tränen in den Augen. Er wusste, wahrscheinlich ist es das letzte Mal, dass er die Frau sieht. Er wusste aber auch, die Frau hat verstanden, worum es geht. Die Frau stirbt mit der großen Zuversicht, dass das Beste noch kommt. Und genau darum soll es heute gehen. Das Beste kommt erst noch. Wir sind ja in der Predigtreihe vom Glaubensbekenntnis und wir sind fast am Ende. Nächste Woche wird es noch eine Predigt geben, das geht aber nur um das letzte Wort, um das Amen. Das heißt inhaltlich die letzten Aussagen des Glaubensbekenntnisses. Darum geht es heute, wo wir sagen, wir haben es eben gesungen, werden es nach der Predigt gemeinsam sprechen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, was für Aussagen das sind. Also das ist ja die christliche Hoffnung schlechthin. An die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Das ist das Ziel des Glaubensbekenntnisses. Damit endet es. Das ist auch das Ziel der ganzen Heilsgeschichte. Alles, was wir hier von der ersten bis zur letzten Seite lesen, sagen wir in diesen 3 Sätzen. Und wenn man verstehen will, ja, was meint das eigentlich? Wenn man verstehen will, was ist eigentlich das Beste, das noch kommt, dann muss man die Geschichte davor verstehen. Wisst ihr, was ich feststelle? Viele Christen verstehen überhaupt nicht mehr, worum es in der sogenannten Heilsgeschichte geht. Viele Christen verstehen überhaupt nicht mehr, wie dieses Buch von Anfang bis Ende eine große Geschichte erzählt. Mit der traurigen Folge, dass die meisten nicht auf den Gedanken kommen würden, sich mit einer Gabel beerdigen zu lassen. Ja, irgendwas kommt noch, wir werden mal im Himmel sein, aber was genau ist denn das Beste? Ich möchte mit euch heute eine ungewöhnliche Predigt, oder euch möchte ich die ungewöhnliche Predigt halten. Ich möchte mit euch heute 2 Dinge tun. Ich will einen Gang durch die Heilsgeschichte machen. Wir werden nicht einen Text anschauen, wir werden viele Texte anschauen. Und zwar diese 3 Dinge mal verfolgen. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wie ist der rote Faden durch die Bibel bei diesen 3 Punkten? Und ich möchte dann zweitens fragen, okay, was heißt das denn ganz praktisch für uns? Und ich verspreche euch, ich verspreche euch das. Ich glaube, es wird für jeden was dabei sein, wo er sagt, oh, das ist interessant, das wusste ich vielleicht noch nicht so. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf mein Leben. Auch wenn wir mit etwas beginnen, was ihr als gute Christen alle kennt. Natürlich beginnt die Geschichte im Garten Eden. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, schlagt ruhig die Texte mit auf. Wir werden einige Texte lesen, aber lasst mich mal die ersten Verse, nicht die allerersten, aber eine der ersten Verse lesen, in 1. Mose 2, ab Vers 5. Denn dort steht Folgendes. An dem Tag, als Gott der Herr die Erde und den Himmel machte, noch war das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott der Herr hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub vom Erdboden und hauchte ihn in seine Nase Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und dann lese ich in Vers 15 weiter. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ganz bekannter Text. Aber wenn ich den Text lese, dann staune ich und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Da schafft Gott Himmel und Erde in all ihrer Schönheit, in all ihrer Funktionalität. Gott schafft den Menschen als sein Ebenbild, nur ganz kurz in Vers 7 hier erwähnt, in Kapitel 1 wird das immer wieder betont. Also ähnlich wie Gott, so schafft Gott den Menschen. Und dann gibt er dem Menschen den Auftrag, Vers 27 Kapitel 1, seid fruchtbar und mehrt euch und macht euch die Erde untertan. Also Gott schafft sich ein Gegenüber und sagt, okay, du machst jetzt das, was ich normalerweise tue. Herrsche über die Erde. Du repräsentierst mich auf dieser Erde. Auch nach vielen Jahren, und ich habe den Text schon sehr oft gelesen, finde ich das fast unglaublich. Und so schafft Gott uns Menschen. Und dann macht der Text drei Dinge deutlich, die ganz typisch für diese Zeit waren. Das Erste, was deutlich wird, es gab lauter intakte Beziehungen. Einerseits zwischen Gott und Mensch. Der Mensch lebt im Einklang mit Gottes Geboten. Es gibt eine ungetrübte Beziehung, überhaupt nichts stand zwischen Gott und Mensch. Aber auch zwischen Mensch und Mensch. Eine absolut ungetrübte Beziehung. Und das wird in Vers 25 in Kapitel 2 so zusammengefasst. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Man fragt sich, warum kommt jetzt hier die Nacktheit ins Spiel? Was ausgedrückt wird hier, ist Folgendes. Es gab nichts, was mit Scham vergleichbar ist, was mit Schuld in Verbindung zu bringen wäre, was sündhaft ist. Es gibt überhaupt nichts, was zwischen Mann und Frau steht. Das Zweite, der Garten Eden war geprägt durch eine intensive und direkte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Guckt mal, 1. Mose 3, Vers 8, und da schmunzel ich immer. Aber hier wird deutlich, Gott und der Mensch leben an einem Ort. 1. Mose 3, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Habt ihr mal über den Vers nachgedacht? Gott geht in Eden spazieren. Das sagt dieser Vers. Gott wandelt im Garten bei der Kühle des Tages. Das ist der gleiche Garten, wo Adam und Eva ihre Spaziergänge gemacht haben. Also Gottes Ort und des Menschenort, wir würden heute vielleicht sagen Himmel und Erde, ist zusammen. Die leben an einem Ort. Sie kommunizieren direkt. Gott spricht direkt zum Menschen, der Mensch spricht direkt zu Gott. Und wahrscheinlich sehen sie sich sogar direkt. Ich sage wahrscheinlich, weil das ist nicht ganz klar, aber in Vers 8, nochmal in Kapitel 3, lesen wir, da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Und das scheint irgendwo darauf hinzudeuten, ja, man kann sich nur verstecken, wenn man auch etwas sieht. Und vor dem Angesicht ist eine typische Formulierung, dass man tatsächlich den anderen sieht. Also die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch so direkt, wie sie kaum sein kann. Und es fällt auf als drittes, der Garten Eden ist geprägt von Leben. In Eden gab es keinen Platz für Tod, für Krankheit, für Sterblichkeit. Manchmal glaubt man, der Mensch war unsterblich an sich im Garten Eden. Wenn man den Text genau liest, ist das eher unwahrscheinlich. Denn in 2 Vers 9 wird gesagt, es gibt den Baum des Lebens. Und dann wird in 3 Vers 22, also am Ende nach dem Sündenfall, gesagt, Gott setzt Cherubim vor den Garten. Warum? Um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, damit der Mensch nicht auch noch davon ist. Das heißt, der Mensch oder das Leben, ewiges Leben, ist möglich, weil der Mensch Zugang zum Baum des Lebens hat, weil der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott lebt und deshalb ewig leben kann. Ich weiß, viele von euch kennen das, aber lasst uns das nochmal ganz bewusst auf der Zunge zergehen. Eden war ein von Gott geschaffenes Paradies mit einer ungetrübten Beziehung, mit einem Gemeinschaftserfahrung zwischen Gott und Mensch, die es seitdem nicht mehr gab und mit Zugang zum ewigen Leben. Und dann kennt ihr alle, die meisten, natürlich das Zweite. Dann kennt ihr die große Tragödie, dass das nicht immer so blieb, sondern dass es den Sündenfall der Menschheit gab. Das beschreibt vor allem Kapitel 3. Und wenn man jetzt die drei Merkmale von Eden nimmt, wird genau das umgekehrt. Das, was bis jetzt Beziehung war, ist jetzt kaputte Beziehung oder man kann es auch so nennen, es ist Sünde. Die Sünde zerstört die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Kapitel 3, Vers 8 habe ich schon gelesen. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Also gerade sind sie noch im Bilde gesprochen, Gott und Mensch gemeinsam spazieren gegangen. Jetzt versteckt sich der Mensch. Und auch zwischen Adam und Eva geht die Beziehung kaputt. Auch hier geht es wieder um die Nacktheit. 3 Vers 7 nach dem Sündenfall, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Also merkt ihr, mit einmal ist etwas zwischen die Beziehung gekommen. Mit einmal ist Schuld da, Scham da, mit einmal ist Verstecken da. Sünde. Und die Sünde hat zur Folge, dass was vorneweg Gemeinschaft war, ist nun Trennung oder, und ich nenne das bewusst so, Exil. Ein heiliger Gott kann Sünde und auch den sündigen Menschen nicht einfach tolerieren. Und deswegen endet Kapitel 3 mit einem Vers, der so grundlegend ist wie kaum ein anderer. Und er, also Gott, trieb den Menschen aus und ließ östlich von Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also Gott schafft ein Paradies. Der Mensch sündigt und jetzt muss der Mensch ins Exil. Er muss hinaus. Und Gott ist so heilig, dass er Engel an den Eingang stellt und sagt, sie bewachen meine Heiligkeit. Merkt euch diesen Vers, der wird noch wichtig werden. Aber hier wird deutlich, es gibt keine Gemeinschaft mehr zwischen Mensch und Gott. Und die Folge davon ist, es gibt auch kein Leben mehr. Es gibt keinen Zugang mehr zu ewigem Leben in der Gemeinschaft bei Gott, sondern es gibt nur noch den Tod. 2 Vers 17, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Merkt ihr was? Das sind genau die drei Dinge, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Auferstehung der Toten, ewiges Leben und Vergebung der Sünden. Jetzt weiß ich, dass viele von euch das kennen. Jetzt kommt aber ein nächster Schritt und da fängt es an, meine Beobachtung, wo viele den Zusammenhang nicht mehr hinbekommen. Denn das sind die ersten 11 Kapitel der Bibel und dann lesen wir ja noch viele Kapitel, bis wir zu Jesus kommen. Also den Rest des Alten Testaments. Und man fragt sich, da geht es doch nur um Israel. Da geht es doch nicht mehr um die Menschheit. Da geht es doch nur um Opfer. Da gibt es Tempel. Da gibt es endlose Kapitel, was du welches Tier essen darfst und nicht essen darfst. Und man fragt sich, was hat das mit der Geschichte zu tun? Das hat sehr viel mit der Geschichte zu tun, denn der nächste Punkt, den habe ich mal so genannt, ist die Mission Israels. Wir lesen die ersten 11 Kapitel der Bibel und dann kommen wir zu Kapitel 12 im 1. Mosebuch. Und in Kapitel 12 wird deutlich, was der Rest der Bibel eigentlich tut. Kapitel 12 ist die Berufung von Abraham. Und dort lesen wir in Vers 3, da sagt Gott zu Abraham: Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also, wunderbare Schöpfung, alles kaputt. Und jetzt wird Abraham berufen und Gott sagt: Durch dich, Abraham, Klammer auf, und das Volk Israel, was von Abraham stammt, durch dich möchte ich das wiederherstellen. Durch dich soll der Segen wieder zu allen Nationen der Erde kommen. Paulus nennt es in Galater 3, Vers 8, diesen Text, das Evangelium. Also die gute Botschaft, das Evangelium ist nicht nur, ich werde gerettet. Beim Evangelium geht es darum, wie wird der Garten Eden wiederhergestellt? Wie kommen wir zurück zu dem, was Gott ursprünglich geschaffen hatte? Und dann wird gesagt, und das ist im 2. Mosebuch 19, Vers 6, was denn das Volk Israel tun soll. Ein bekannter Vers, dort wird der Bund geschlossen zwischen Israel und Gott. Und dann sagt Gott Folgendes: Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ich habe das immer so gelesen: Und ihr sollt mir ein Königreich mit Priestern sein. Und dann denke ich an das Alte Testament, da gibt es viele Priester. Aber hier steht: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Das heißt, Israel soll ein Priester sein. Was macht ein Priester? Er ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Also Israels Mission war: Durch euch möchte ich Garten Eden wiederherstellen. Durch euch möchte ich wieder Beziehung schaffen zu mir. Durch euch möchte ich wieder Gemeinschaft schaffen. Durch euch möchte ich wieder ewiges Leben ermöglichen. Und zwar für alle Menschen. Und das ist tatsächlich passiert. Das, was Sünde war, wird nun zu einer begrenzten Vergebung. Wisst ihr, ich stelle das bei unseren Studenten immer fest, wenn man das Alte Testament liest, sagt man: Was bin ich glücklich, nicht mehr in der Zeit zu leben. So viel Blut, so viel Opfer, alles so grausam. Wenn ich zur Zeit des Alten Testaments gelebt hätte, würde ich sagen: Was bin ich dankbar, dass ich opfern darf? Was bin ich dankbar, dass Gott mir einen Weg gibt, um meine Sünde irgendwo ins Reine zu bringen? Und dann liest man das ganze 3. Buch Mose: Opfer, Opfer, Opfer. Aber immer steht dann nach einem Opfer: Und es wird ihnen vergeben werden. Das heißt, hier gehen wir einen Schritt zurück in Richtung Eden. Gott sagt: Opfere das Tier, und weißt du was? Ich bin so gnädig, ich vergebe dir. Wenn man das Neue Testament liest, vor allem den Hebräerbrief, weiß man, letztlich läuft das auf das Werk Christi hinaus, deswegen begrenzte Vergebung. Aber Vergebung war möglich. Und das, was Trennung war, weil sie aus dem Garten Eden vertrieben wurde, das war nun eine begrenzte Gemeinschaft. Wisst ihr, die Stiftshütte und der Tempel, wenn du zählst, wie viele Kapitel der Bibel diese zwei Bauwerke beschreiben, und wenn du vielleicht mal deine stille Zeit morgen anfängst, jeweils ein Kapitel zu lesen, wir können uns in einem Monat wieder treffen, du liest immer noch diese Kapitel. Wenn du das 2. Buch Mose liest, dann liest du, dass beschrieben wird, 6 Kapitel lang, wie Mose die Stiftshütte bauen soll, Kapitel 25 bis Kapitel 31. Dann kommt das goldene Kalb und danach liest du nochmal 6 Kapitel, die wortwörtlich, bis auf kleine Ausnahmen, identisch sind, wie Israel die Stiftshütte gebaut hat. Und man fragt sich: Was mache ich denn mit diesen Texten? Wie passt denn das hier hinein? Es ist ein was wichtig zu verstehen. Die Stiftshütte und der Tempel haben unwahrscheinlich viele Anspielungen auf den Garten Eden. Lasst mich euch mal in ein paar Sachen hineinnehmen. Das ist ein Bild von der Stiftshütte. Wenn man die Beschreibung der Stiftshütte liest, merkt man, alles ist geprägt von Ordnung, von Symmetrie und von der Abwesenheit von Chaos. Alles in der Stiftshütte, fast alles im Tempel, hat das Verhältnis 2:1. Also die Stiftshütte insgesamt ist 50 mal 25 Meter. Wenn man das Heilige nimmt, dann hat man da 5 mal 10 Meter. Wenn man das Allerheiligste nimmt, hat man 5 mal 5 mal 5 Meter, also einen perfekten Würfel. Im Zentrum des ersten Bereiches steht hier der Brandopferaltar. Im Zentrum des zweiten Bereiches steht die Bundeslade. Und alles ist ganz exakt und geordnet. So wie es in Eden war. Gott begrenzte das Wasser. Gott sagte, bis hierhin darfst du gehen. Gott gab jedem Lebewesen einen bestimmten Raum zum Leben. Der Garten und das Heiligtum sind Orte der einzigartigen Gegenwart Gottes. Weil hier sagt Gott, und das ist zum ersten Mal seit Eden wieder, dort werde ich wohnen. Dort, wo die Bundeslade ist, da soll mein Wohnort sein. Der Garten und das Heiligtum haben beide vergleichbare Eingänge. Vielleicht folgt ihr mir jetzt gerade nicht, aber lasst uns noch mal 1. Mose 3, Vers 24 lesen. Ich habe den Vers schon gelesen, aber man stolpert, wenn man genau liest, über eine Sache. 1. Mose 3, Vers 24, wo der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wird und er, also Gott, trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern. Wer von euch kann mir denn sagen, ihr müsst das jetzt nicht laut sagen, wo der Garten Eden liegt? Ihr müsst es deshalb nicht laut sagen, weil ihr würdet euch blamieren. Das weiß man nicht. Man kann das so ungefähr sagen, aber man kann nicht genau festlegen, wo liegt denn der Garten Eden? Und jetzt lese ich diesen Vers und stolpere über die Formulierung und er ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern. Also ich lese meine Bibel und sage, ich weiß nicht mal, wo Eden liegt. Für was ist es denn jetzt wichtig, dass die Cherubim östlich stehen? Jetzt guckt mal hier oben auf das Bild, ihr seht hier einen kleinen Kompass. Hier ist Osten, hier ist Norden, Süden und Westen. Im Allerheiligen, beziehungsweise vor dem Allerheiligen, gab es einen Vorhang. Auf dem Vorhang war was? Cherubim. Ich habe euch ein Bild vom Tempel mitgebracht. Hier ist Westen, das heißt hier ist östlich. Hier ist der Vorhang mit den Cherubim. Merkt ihr was? Das Allerheilige, die Stiftshütte, der Tempel, ist ein Miniaturabbild von Eden. Genau dort gibt es einen Eingang vom Osten. Und genau dort stehen Cherubim, die den Eingang und den Zugang verhindern. Und jetzt lässt Gott solche Bauwerke bauen und sagt, wisst ihr was? Ich wohne im Allerheiligen. Und wisst ihr was? Einmal im Jahr darf ein Mensch, der Hohepriester, durch den Vorhang mit den Cherubim in meine Gegenwart. Und wenn du die Bibel genau liest, merkst du, du darfst einmal im Jahr in den Garten Eden zurück. Was ist das für eine Gnade? Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ganzen Blütenverzierungen in der Stiftshütte und im Tempel, könnte ich noch viele Dinge nennen, wo man merkt, hier ist ein Miniaturbild von Eden. Und was ausgedrückt wird, ist Folgendes. Das, was früher mal war, Gott und Mensch zusammen an einem Ort, wird jetzt wieder, zumindest begrenzt, zumindest teilweise so. Und deswegen begrenzte Gemeinschaft und es gab auch wieder ein begrenztes Leben. Dadurch, dass der Israelit Opfer brachte, wurde er nicht sofort getötet, konnte er weiterleben. Man liest das Alte Testament oft so und sagt, was bin ich froh, nicht mehr dort zu leben. Was wir nicht übersehen dürfen ist, das ist reine Gnade Gottes in diesen langen, vielen Kapiteln, die wir dort sehen. Israel sollte ein Segen sein, ein Königreich von Priestern und das Ziel war die Wiederherstellung der Zustände in Eden. Und dann kommt, und das beschreibe ich bewusst in der Parallelität so, nochmal ein Sündenfall. Der Sündenfall Israels. Also eine wunderbare Schöpfung, ein unwahrscheinlicher Zerstörung und Zerbruch dieser Schöpfung. Der Auftrag an Israel, durch euch will ich zurück die Menschheit führen nach Eden. Und dann liest du zum Beispiel das Königebuch. Du liest die alttestamentlichen Propheten und merkst, Israel tut exakt das Gleiche wie Adam und Eva. Auch hier ist wieder Sünde statt Beziehung. Obwohl Israel heilig sein sollte, obwohl sie die Nationen retten sollten, lebten sie so sündhaft, dass die Nationen über Israel lachten. Dass die Nationen gesagt haben, wo ist denn dein Gott? Obwohl Israel dazu führen sollte, dass der Mensch wieder zurück zu Gott kommt, passiert exakt das Gleiche, Trennung und Exil. Israel sündigt und das Gericht Gottes ist, ihr müsst hinaus aus dem heiligen Land. Und merkt ihr, das ist genau das Gleiche. Adam und Eva mussten raus aus dem heiligen Land, den Garten Eden. Israel muss hinaus aus dem heiligen Land, durch die Babylonier, durch die Assyrer, hinaus aus dem heiligen Land ins Exil. Und jetzt stellt euch das mal vor. Der Tempel symbolisiert die Wiedervereinigung von Gott und Mensch. Und dann kommen die Babylonier und machen den Tempel platt, zerstören ihn. Für uns ist das so eine historische Randnotiz. Für einen Menschen, der damals lebte, kam die Frage, ja, wie komme ich denn jetzt zurück zu Eden? Wie komme ich denn jetzt zurück zur Gemeinschaft mit Gott? Und wenn Israel eigentlich Leben bringen sollte, brachten sie faktisch den Tod in doppelter Art und Weise. Israel stirbt geistlich, physisch und als Nation. Merkt ihr, das sind alles rote Linien, die sich durch die Bibel ziehen. Und das sind alles diese drei Dinge, die wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Und man liest das Alte Testament und das Alte Testament endet damit, dass Israel aus dem Land vertrieben wird. Und das ist die größte heilsgeschichtliche Katastrophe nach dem Sündenfall von Adam und Eva. Und deswegen kommt dann das Neue Testament, kommt Jesus, stirbt er am Kreuz und steht er wieder auf. Deswegen kommt der Punkt, wo Gott seine Versprechen einhält. Kommt der Punkt, wo Jesus durch den Tod am Kreuz den Tod selbst besiegt und alles, das was kaputt gegangen ist, wieder ermöglicht. Durch Jesus ist Vergebung möglich. Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Römer 5, Vers 12, darum wie durch einen Menschen, also Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist, ist durch und durch die Sünde der Tod, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. In Jesus ist Vergebung möglich, in Jesus ist auch Gemeinschaft möglich. Das feiern wir an Weihnachten. Matthäus 1 macht deutlich, Jesaja 7, wie heißt der Messias? Immanuel, Gott mit uns. Und viele von euch kennen den Vers, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wohnte meint wirklich, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Warum zeltete? Weil es eine Anspielung auf die Stiftshütte ist. Das, was Gott bei der Stiftshütte gemacht hat, unter seinem Volk zu wohnen, das passiert jetzt in Jesus in noch viel größerer Form. Jesus zeltet unter uns. Das merkt man an Weihnachten. Und jetzt denkt noch mal an Ostern, auf dem Hintergrund dessen, was ich gerade gesagt habe. Jesus stirbt und der Vorhang im Tempel, Klammer auf, der Eingang zu Eden, der durch Cherubim bewacht ist, dieser Vorhang zerreißt von oben bis nach unten. Und merkt ihr, immer geht es um den Garten Eden. Und durch Jesus ist die Gemeinschaft mit Gott möglich. Und durch Jesus ist natürlich auch das ewige Leben möglich. Jesus hat die Macht des Todes, der Sünde, der Vergänglichkeit besiegt. Die einzige Bedingung ist zu glauben. Jesus ist tatsächlich das Zentrum dieser Heilsgeschichte. Und wir als Kirche Jesu Christi haben jetzt die Aufgabe, diese gute Nachricht, das heißt die gute Nachricht, dass Gott all das, was er versprochen hat, erfüllt in Jesus, diese gute Nachricht weiterzugeben. Jetzt lasst mich eine kurze Klammerbemerkung machen. Die Aufgabe hatte Israel auch schon. Die Aufgabe, heilig zu leben, hatte Israel auch schon. Die Aufgabe, alle Menschen zu erreichen, hatte Israel auch schon. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, machen wir das besser als Israel? Sind wir unserer Mission mehr treu als Israel? Oder kann es nicht sein, dass bei uns, und vielleicht sollte man hier noch ein drittes rotes Kreuz einführen, Sündenfall Kirche steht? Das heißt, dass auch wir unserer Mission eigentlich entgegenleben. Weil das ist der Auftrag der Gemeinde. So, liebe Leute, und viele enden hier, aber die Bibel endet nicht hier. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber die Bibel endet nicht bei Jesus. Die Bibel endet nicht hier, weil das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und das Beste beschreibt die Bibel im Bild des neuen Jerusalems. Die letzten Kapitel in Offenbarung 21 und 22. Damit endet die biblische Heilsgeschichte. Jesus Christus kommt wieder und er schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und das wird im Bild des neuen Jerusalems beschrieben. Lasst mich ein paar Verse aus Offenbarung 21 lesen. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dann in Vers 15, und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien, ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen eines Menschenmaß, das ist eines Engels Maß. Und dann ab Vers 22, und ich sah keinen Tempel in ihr, in der Stadt, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen. Noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens. Und er zeigte mir, Kapitel 22, einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Merkt ihr was? Was hier beschrieben wird, ist das Ziel der Heilsgeschichte als ein wiederhergestellter Garten Eden. Und das Ziel der Heilsgeschichte ist vollkommene Erlösung. Ja, in Jesus ist alles vollbracht. Das sagt er am Kreuz. Nein, wir sind noch nicht vollkommen erlöst. Wir warten noch auf vollkommene Erlösung. Und das Ziel, das Beste, auf das wir warten, ist keine Sünde, keine Unreinheit, keine Gottlosigkeit, kein Tod, kein Schmerz, kein Leid, kein Fluch, keine Dunkelheit. All das, darauf warten wir. Vollkommene Erlösung. Wir warten auf eine vollkommene Gemeinschaft. Habt ihr das gemerkt, dass die Stadt sehr ausführlich beschrieben wird? Und besonders auffallend sind die Maße der Stadt in Kapitel 21, Vers 16. Die Stadt ist viereckig und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. 12.000 Stadien sind 2.200 Kilometer. Also die Stadt ist 2.200 Kilometer lang, 2.200 Kilometer breit und 2.200 Kilometer hoch. Und wisst ihr, was das Tragische ist? Wir lesen oft diesen Vers und stellen uns nur die Frage, wird das wortwörtlich so passieren? Können wir gern drüber reden. Aber Leute, das Eigentliche ist, das ist ein Würfel. Es gibt in deiner Bibel nur zwei würfelförmige Räume. Das Allerheilige und das neue Jerusalem. Und seht ihr das Bild? Das Allerheilige, das, wo kein Mensch hinein durfte nach dem Sündenfall, wo der Hohepriester nur einmal hinein durfte, einmal im Jahr. Das, was Jesus am Kreuz erreicht hat, dieses Allerheilige, die vollkommene Gegenwart Gottes, kommt auf die Erde. Himmel und Erde vereint. Und zwar so wie am Anfang. Vollkommene Gemeinschaft. Und es wird vollkommenes, ewiges Leben geben. In Vers 6, ich will dem Dürsten aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und dann in Kapitel 22 kommt wieder der Baum des Lebens und es wird gesagt, er trägt 12-mal Früchte. Und offensichtlich ist das Bild, 12-mal im Jahr kann man davon essen und deshalb ewig leben. Wenn wir sagen, das Beste kommt noch, sagen wir, das, was Gott geschaffen hat, die unglaublich genialen Zustände in Eden, darauf warten wir. In noch gesteigerter Form. Es ist ein vollkommener Garten Eden. Die Bedingungen sind gleich. Baum des Lebens, Strom vom Wasser des Lebens, direkte Gegenwart Gottes, kein Fluch. Der Auftrag an den Menschen, erstaunlicherweise, ist genau gleich. Kapitel 22, Vers 5 endet damit, und sie, also die Gläubigen, werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist das erste Gebot, was Gott dem Menschen gegeben hat? Seid fruchtbar und mehrt euch und herrscht über die Erde. Das Beste, ihr Lieben, worauf wir warten, ist das, was Gott am Anfang geschaffen hat. Das Beste, worauf wir warten, ist eine vollkommene Erlösung, eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott und ein vollkommenes, ewiges Leben. Merkt ihr was? Wenn wir bekennen, ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, bekennen wir im Grunde, ich glaube an die Geschichte dieses Buches. Ich glaube an die gute Schöpfung am Anfang. Ich glaube, dass wir als Menschen tatsächlich gefallen sind. Ich glaube, dass Gott auch schon im Alten Testament alle Menschen erretten wollte. Ich glaube, dass Jesus das Zentrum der Heilsgeschichte ist. Und ich glaube, dass das Beste noch kommt. Ich weiß, dass das viel und lang war. Ich weiß aber, dass viele diese Zusammenhänge nicht deutlich genug sehen. Und trotzdem will ich euch jetzt nicht gehen lassen, ohne zumindest ganz kurz vier praktische Konsequenzen daraus zu formulieren. Wenn das Beste erst noch kommt, wenn die Heilsgeschichte so ist, wie wir sie gerade durchgegangen sind, dann gibt es vier praktische Konsequenzen. Und die erste kann nur diese sein. Glaube an Jesus Christus als deinen persönlichen Erretter. Wisst ihr, wenn das die Geschichte dieses Buches ist, wenn das die Geschichte der Welt ist, dann läuft das immer darauf zu. Und was bin ich dankbar für das, was Harry heute erzählt hat, weil das zeigt, dass das heute noch passieren kann. Und muss, dass Menschen erkennen, ich brauche Jesus als meinen persönlichen Erretter. Die einzige Möglichkeit, irgendwann mal in diesem neuen Jerusalem zu landen, ist, wenn du an Jesus glaubst. Und liebe Leute, ich werde nicht müde und möchte das auch nicht, dieses Angebot auszusprechen. Und wenn du heute hier bist und merkst und weißt, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, dann ist die einzige richtige, logische Konsequenz die, Glaube an Jesus. Glaube heute an Jesus als deinen persönlichen Erretter. Eine zweite Konsequenz ist folgende. Danke Gott für seine Gnade, Barmherzigkeit und Geduld. Ich weiß, ihr braucht Geduld, der Predigt zuzuhören. Aber lasst es mich mal so sagen. Das, was ich zusammengefasst habe in der Predigt, ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen über Jahrtausende. Und Gott hätte an jedem Punkt allen Grund gehabt zu sagen, ich beerdige das Projekt Menschheit. Und du siehst diese Heilsgeschichte und mir geht es immer wieder so, dass ich denke, wie unendlich gnädig, geduldig und langmütig ist Gott. Joel 2, Vers 13, Gott ist langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Liebe Leute, wenn wir aus diesem Gottesdienst rausgehen und nicht dankbar sind, dass Gott so geduldig ist und so gnädig ist, wenn wir aus diesem Gottesdienst herausgehen und du darüber stolperst, dass du immer noch sündigst in deinem Leben als geretteter Christ, du darüber stolperst, dass es immer noch Schwierigkeiten in deinem Leben gibt, die du nicht unter die Füße kriegst, dann lass dich ermutigen davon, dass Gott so viel Geduld hat. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Eine dritte Konsequenz, bedenke, wir sind noch nicht am Ziel. Ich halte das für eine sehr wichtige Konsequenz. Auch wenn wir jetzt hier sind, auch wenn wir nach Tod und Auferstehung von Jesus leben, sind wir noch nicht am Ziel. Das Beste kommt erst noch. Und wenn wir in unserem Leben über Leid und Ungerechtigkeit, über Unvollkommenheit stolpern, dann bedenke, das Ziel, das Beste kommt erst noch. Wisst ihr, der Satan ist schon besiegt. Er wirkt aber noch. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, bist du vom Tod erlöst. Schlechte Nachrichten, du wirst noch sterben. Satan hat eigentlich keine Macht mehr über uns, kann uns dennoch verführen. Christus lebt in uns, Galater 2, Vers 20. Und wie oft lasse ich aber diese Gegenwart von Jesus nicht zu? Römer 8, Vers 20 sagt Paulus, wir sind auf Hoffnung hin errettet. Und ich halte das so wichtig zu bedenken, wir sind noch nicht am Ziel. Aber, und das gehört zusammen, viertens, lebe schon jetzt im Licht der Zukunft. Wisst ihr, das ist die Spannung, in der wir als Christen leben. Es ist schon alles vollbracht seit Golgatha und das Ziel kommt erst noch. Und unser Auftrag ist es, schon jetzt so zu leben im Blick auf die Zukunft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Matthäus 6. Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch keine Schätze auf Erden. Matthäus 28, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Epheser 4, vergebt einander, so wie auch Gott und Christus euch vergeben hat. 1. Johannes 2, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden. Hebräer 12, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Merkt ihr, all das sollen wir tun, weil wir wissen, das Ende ist garantiert. Weil wir wissen, Jesus hat schon gewonnen. Es ist noch nicht vollkommen realisiert, noch nicht vollendet. Aber lebe schon jetzt im Licht auf die Zukunft. Man könnte es auch anders sagen. Behalte deine Gabel, das Beste kommt erst noch. Wenn wir das sagen, ich glaube an die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, geht es darum, behalte die Gabel in der Hand, weil du weißt, das Beste, wo Gott schon Jahrtausende auf dem Weg ist, das kommt erst noch. Und wenn du das glaubst, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam das Glaubensbekenntnis wirklich bekennen. Wir wollen dazu aufstehen. Ihr werdet es hier vorne an der Wand sehen. Und es lohnt sich, das wirklich auch in diesem Sinne zu tun. Lasst uns das gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und lieber Vater im Himmel, dafür wollen wir dir von Herzen Danke sagen. Danke, Herr, dass wir das glauben dürfen. Wir dürfen das glauben, Herr, weil dein Wort das so schwarz auf weiß sagt. Und wenn ich meine lange Bibel durchlese, Herr, bin ich so beeindruckt von deiner Geduld, deiner Barmherzigkeit und deiner Gnade. Herr, ich bin so fasziniert davon, dass du den Menschen und uns und die Welt nicht nur geschaffen hast und wo wir uns von dir losgesagt haben, dann alles beerdigt hast, Herr, sondern dass du eine Heilsgeschichte schreibst, dass du seit Jahrtausenden unterwegs bist, Herr, das, was du ursprünglich geplant hast, wiederherzustellen. Und Herr, das wird sein, ewige Gemeinschaft mit dir zu haben. Das wird sein, Beziehung mit dir zu haben. Und das wird sein, ewiges Leben mit dir zu haben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und das für uns erwirkt hast. Und ich danke dir, dass wir jetzt in dieser Welt nicht verzweifeln müssen, weil wir wissen, das Beste kommt erst noch. Und Herr, in diesem Sinne haben wir das Bekenntnis eben gemeint, Herr. Wir glauben, dass du Sünden vergibst. Wir glauben, dass wir auferstehen werden, wenn wir an dich glauben. Und wir glauben, Herr, dass es das ewige Leben und das wird das Beste sein, durch dich noch kommen wird. Danke, Jesus, für diese Zuversicht. Amen.